Wie schön, wenn alles, alles gut. Wann kann es gut sein, Geschwister, wenn wir ein Kind Gottes sind, wenn wir frei sind und der Herr uns diese Freiheit geschenkt hat. Wir möchten ein Bibelwort lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 22. Lukas 22, wir lesen Verse 39 bis 46. Lukas 22, 39 und bis 46. Und er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg hinaus. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort kam, sagte er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und er trennte sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sagte: Herr Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger, aber sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Dann stand er auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sagte zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ich möchte heute über einen Gedanken sprechen, den habe ich so benannt: Das Gebet und die Versuchung. Wir haben schon manchmal von der Versuchung gehört, auch hier von dieser Stelle. Und eigentlich weiß ich, dass wir alle wissen, was das ist. Und wir alle etwas mit diesem Begriff auch anfangen können, was eine Versuchung ist, was sie bedeutet, welche Folgen eine Versuchung haben kann. Und wie aus den Worten Jesu erwähnt, kann man dann eine Schlussfolgerung ziehen, dass man kann bestehen in der Versuchung oder auch nicht. Eigentlich, ich habe mir so Gedanken gemacht, in Gesprächen miteinander reden wir wenig von Versuchung. Wir erwähnen vielleicht nicht, dass wir versucht worden sind oder wie uns in der Versuchung gegangen ist. Wir sprechen von Kämpfen. Und natürlich, in einer Versuchung zu bestehen, kostet es einen Kampf. Aber gerade dieses wird vom Feind unserer Seele gebraucht, um uns irgendwelchen Seelenschaden zuzufügen. Gerade diese Art der Versuchung lauert eigentlich auf jedes Kind Gottes. Und hinter jeder Versuchung steht der Versucher. Und das ist der Feind. Der Feind Gottes, unser Feind. Versuchung und Prüfung, manchmal ist in der Bibel das so beschrieben, man kann dann vielleicht, ist nicht sicher, ist es ja eine Versuchung oder eine Prüfung. Aber eigentlich geht das parallel miteinander, weil in einer Versuchung werden wir andererseits auch geprüft, ob wir dieser Versuchung widerstehen können oder auch nicht. In der Versuchung werden wir auch geprüft dann, ob wir noch im Glauben stehen, wie unsere Verbindung mit Gott besteht, wie nah wir Gott stehen, auch unsere Liebe zu Gott, auch sogar unsere Hingabe an Gott wird auch dann sich kundtun in dieser Zeit der Versuchung. Uns ist ein Wort gegeben, 1. Mose 22, kennen wir alle, ich will kurz nur erwähnen, wo Gott spricht zum Abraham Und da ist gebraucht dieses Wort 1. Mose 22 gleich am Anfang. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sagte zu ihm: Abraham. Er antwortete ihm und er sagte: Nimm Isaak, den einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und so weiter, opfere ihn. Hier steht das Wort, und Gott versuchte Abraham. Nun, Jakobusbrief, wir haben gehört, er sagt, Gott versucht, Gott kann man nicht versuchen, Gott versucht auch niemanden. Aber dieses Wort hier müssen wir als eine Prüfung Abrahams Glauben verstehen. Dass Gott, es heißt, er versuchte, er probierte, er prüfte, wie Abraham sich jetzt verhalten würde. Wir wissen, dass Abraham ja fast sein größter Teil seines Lebens auf ein Erbe gewartet hat. Und da ist er schon herangewachsen. Und Gott wollte sehen, wer ist bei Abraham auf der ersten Stelle. Mit Worten kann man ja das immer bekennen. Ja? Aber in der Tat, in der Praxis wollte Gott sehen, ist jetzt Isaak oder bin ich bei Abraham auf der ersten Stelle? Und Gott prüfte ihn. Er prüfte ihn, ob Abraham wirklich ihn immer noch vor dem Isaak stellte. Und Geschwister, so können wir auch in manche Zeiten kann Gott uns hinführen und manche Prüfung über uns ergehen lassen, zum Prüfen, bin ich immer noch auf der ersten Stelle oder vielleicht auf der zweiten oder weiteren Stelle. Und das war beim Abraham kein Versuchen zum Bösen. Wir müssen das merken. Der Feind versucht zum Bösen. Das einzigste Ziel, was er hat, einer Seele irgendwelcher Schaden zuführen. Und wenn er dann noch ganz klein sein möge, aber dieser Schaden, damit er es ihm gelinge, dann hat er eine Hoffnung auf noch einen größeren Erfolg. Ja. Aber hier war es kein Versuchen zum Bösen. Es war eine Prüfung, ob Abraham wirklich so sich Gott hingegeben hatte, wie er es vielleicht sagt oder verspricht. Und Abraham konnte auch in diesem bestehen. Und Jakobusbrief sagte ja, das habe ich schon erwähnt, dass Gott selbst kann niemand versuchen. Und Gott versucht auch niemand zum Bösen. Und es wäre eigentlich ganz ein großer Fehler von den Menschen, wenn sie Gott zuschreiben würden, die Rolle des Versuchers. Das wird hier sie, während Gott so hinstellt, dass Gott versucht mich immer wieder. Aber die Versuchung, es sie reizt zum etwas Schlechten, haben wir auch gelesen im Jakobusbrief. Sie reizt, und es ist eine Folge von einem bis zu dem anderen, bis mein Geist, meine Seele, schon mein Sinn zugesagt hatte in der Versuchung. Und weiter geht es dann. Ist ein kurzer Schritt noch, und dann kann ein Mensch eine Sünde tun. Und Gott aber, weil er ein reiner Gott ist, ein heiliger Gott ist, wird er nie einen Menschen versuchen zum Bösen. Sonst würde das mit der ganzen Gesinnung Gottes doch nicht mehr übereinstimmen. Sonst würde das mit dem Evangelium, welches wir heute haben, nicht übereinstimmen, wenn Gott würde jemand versuchen und reizen, dass der Mensch zum Schlechten, zum Bösen doch überführt wird. Weil Gott ist rein und heilig, und auf der ersten Stelle steht bei Gott die Menschenseele, Rettung der Seele, und damit der Seele geholfen ist. Und Gott ist barmherzig und ist auch voller Liebe. Darum kann Gott nicht einen Menschen, oder ich sage so, ein Kind Gottes, versuchen zum Bösen, weil Gott ist selbst Liebe. Und das kann er nicht tun. Das wäre gegen sein göttliches Wesen. Nun, wer von uns ist noch nicht bekannt, was eine Versuchung ist? Oder ich könnte die Frage stellen, wer ist noch nie in eine Versuchung hineingeraten, wie Jesus sagte zu den Jüngern? Er sagte ihnen den Weg, wie man könnte umgehen mit Gottes Hilfe, die Versuchung. Aber wer mag noch nie hineingeraten sein? Wer mag noch nie zu tun gehabt haben mit einer Versuchung? Oder sind wir schon vielleicht öfter versucht geworden? Sind wir vielleicht schon auch versucht geworden, und dann mit dankbarem Herzen Gott danken könnten, dass er uns geholfen hatte, in dieser Versuchung stehen zu bleiben. Aber Geschwister, viele Menschen, die auch von Herzen Gott dienen wollten, sind in mancher Versuchung gefallen. Sie konnten nicht widerstehen in der Versuchung, sie konnten nicht standhalten, sie sind nicht stehen geblieben, sondern sie sind gefallen, was eigentlich sehr schade ist, was eigentlich nicht sein musste, weil Jesus sagte zu den Jüngern, betet, damit ihr nicht in eine Versuchung fallt oder geratet oder hineinkommt. Es ist ganz wichtig für uns, die wir Gott dienen, dass die Versuchung erkannt wird, dass das eine Versuchung ist. Ja? Weil der Feind ist, er wird ja immer gelehrter. Je länger die Erde steht, desto mehr entwickelt sich auch der Feind. Wie wir Menschen, wir entwickeln uns und die ganze Wissenschaft und das alles geht immer weiter. Man weiß immer mehr, man kennt mehr, man hat viel mehr Möglichkeiten. Und was wir heute haben, konnten wir schon vor 10 Jahren gar nicht vorstellen, was wir alles heute haben und so Dinge, die wir uns nutzen sind. Aber Geschwister, der Feind ist genauso, er geht mit. Er bleibt nicht stehen, da wo er noch stehen geblieben ist, als er Jesu in der Wüste versucht hatte. Er ist auch weitergegangen. Und Geschwister, darum sind seine Versuche, uns zum Fall zu bringen oder uns zu versuchen, viel schlauer oder anders geworden und unbemerkbar. Und deswegen ist es wichtig, merken, dass es eine Versuchung ist, weil eine Versuchung kann sehr schlechte Folge mit sich haben. Und ich weiß es aus meiner Erfahrung, es ist etwas sehr Unangenehmes, wenn man vom Feind versucht wird. Und versuchen ist etwas, was nicht nur gegen unseren Geist und unsere Seele streitet. Geschwister, sie kann auch in der Folge auch gegen unseren Leib streiten. Es kann in der Folge so sein, wenn man in einer Versuchung nicht stehen bleibt, dass wir sogar körperliche Leiden haben wird. So arbeitet der Feind. Er greift oder will angreifen ein Kind Gottes von allen Seiten. Es ist auch wichtig, dass ein Mensch in seine auch Grenzen kennt. Erstens, dass ein Kind Gottes Grenzen kennt, wo hört die Grenze auf? Wo hört jetzt der Bereich auf, welchen ich nicht überschreiten darf? Aber es sind auch Menschen, die, habe ich auch schon erfahren, die bauen sehr auf ihr vielleicht starken Glauben. Sie bauen, dass sie ganz fest stehen. Sie stehen ganz fest da und nichts kann sie von Herrn abwenden. Nichts kann ihnen einen Schaden zufügen. Ich habe das mit meinen selbst in meinen Ohren gehört, wie ein Mensch gesagt hatte, wie er eigentlich stark und fest ist. Und er wurde befragt und es war alles gut. Aber Geschwister, er ist schon längst gefallen. Er ist schon längst einer Versuchung gefallen. In dieser Zeit war er schon drin. Ich wusste das eigentlich. Ich habe mich gewundert auf seine Antwort. Aber Geschwister, er sah das wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, dass er es nicht gesehen hatte. Und er hat nicht erkannt, wie nah er schon ist an der Grenze, die er auch nicht mehr bewältigen kann. Und jemand sagte so, er hat mir aufgeschrieben, so ein Spruch, nur wer seine Grenzen kennt, weiß, wann er sie überschreitet. Das ist vielleicht mehr das natürliche Leben gezeigt uns, dass ich weiß meine Grenze, ich weiß, mein Körper zum Beispiel kann so viel oder so wenig nur aushalten. Und dann weiß ich doch, wann ich überschreite. Es meldet sich etwas doch. Und Geschwister, so ist es im geistlichen Leben, dass wir nicht auf uns bauen, nicht auf unseren Stand. Und wenn wir auch so nah bei Gott sind und wenn wir auch so festen Glauben haben, aber Geschwister, es ist eine Grenze, die wir als Menschen dann vielleicht nicht mehr halten können. Und der Herr, und wenn der Herr dann nicht wacht über uns und wir nicht rufen zu ihm, dann können wir auch fallen, diese Versuchung. Und ich glaube, dass jedes treue Kind Gottes, jede Seele, die von Herzen Gott dienen will Und wenn sie auch so schwach ist auch, und, aber es möchte von Herzen dienen, dass die mahnende Stimme Gottes, die mahnende Stimme wird unser Gewissen immer wieder wach halten, dass wir merken, es ist eine Versuchung da, dass wir aufpassen, dass wir auch das nicht tun mögen. Es sind so viele Versuchungen heute, die wir gar nicht vielleicht wissen mögen und merken. Ich habe uns das Bibelwort gelesen, welches, naja, vielleicht eher zu einer Osterzeit passt. Jesus in Gethsemane, Jesus am Ölberg, wo er betet. Wisst ihr, wenn ich immer dieses Wort lese, immer, wenn ich dieses Wort lese, scheint mir so eine nicht dunkle Zeit. Weil dunkel können wir sie nicht nennen, weil Christus war da. Jesus war das auf der Erde und er war noch da und lebte. Und er war ja das Licht, welches auf die Erde gekommen ist. Und doch, hier gerade in diesem Abschnitt scheint es mir, dass es so eine Stille eingetreten ist. Eine Stille eingetreten ist und dass der ganze Himmel und die ganze Natur auf Jesus geschaut hatte. Weil Jesus stand ja in einer Versuchung. Jesus stand in einer Zeit, er stand ja vor seinem Tod. Und im Geiste hat Jesus schon das Kreuz gesehen. Was denken wir, wie Jesus das alles doch wusste? Es war ja der Berg Golgatha. Es war der Ort, der Schädelstätte genannt gewesen ist. Es war ja allen bekannt. Und er soll auch so gestanden sein, der Ort, dass alle, wenn sie aus Jerusalem aus- und eingehen, dass sie genau das sehen konnten. Es war doch allen Menschen bekannt, was da geschieht. Und es war ja nicht das erste Mal, dass dort jemand gekreuzigt worden ist. Es war ja oft der Alltag, wenn die Menschen gekreuzigt wurden. Es kommt darauf an, was vorgefallen ist. Und Jesus wusste ja, was ihm vorsteht. Jesus wusste ja, er saß sich schon am Kreuz. Jesus wusste ja, dass jetzt, gerade jetzt die ganze Macht des Teufels hat sich zusammengefasst, um die größte Gräueltat, die je geschehen ist auch in der Geschichte der Welt und der Erde, zu vollbringen, ihn, einen lebendigen Sohn Gottes, an das Kreuz zu nageln. Und er wusste, was es bedeutet, gekreuzigt werden. Und er wurde auch noch belastet mit der ganzen Sünde der Menschen. Geschwister, das war nicht einfach. Wenn wir das in die Lage uns versetzen, nur mögen, noch ähnlich irgendwie, dann werden wir doch empfinden, wie schwer es gewesen ist, dann können wir doch als Mensch, weil Jesus kam als Mensch auf die Erde, er spürte genauso den Schmerz wie ich und du, er spürte und empfand genauso wie wir alle, was auf ihn zugekommen ist und kommt und wird noch. Und er verspürte genauso die Worte der Menschen, die ganz böse und schlecht und arglistig gewesen gegen ihn. Das hat doch er auch empfunden, weil er ein Herz hatte, so wie wir alle doch. Aber Geschwister, er steht von einer Taufe. In Lukas 12 auch spricht Jesus, Lukas 12, Vers 49, 50, spricht Jesus von dem, wie ihm es schwer ist. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht wird? Geschwister, da schüttet der Herr aus sein Herz aus, wenn er schaute, was ihm noch bevorstand, die Taufe. Und er sagt, wie bange, wie schwer es mir ist auf dem Herzen, bis sie vollbracht wird. Und Jesus ging nicht einfach so leicht nach Gethsemane. Jesus ging nicht auch so mit einem leichten Schritten auf Golgatha. Er ist zusammengebrochen. Und Geschwister, es war ihm bange. Und da kam der Feind. Geschwister, es war Jesus sehr bange. Und da kam der Feind. Und gerade dieser Feind, der ihn in der Wüste versucht hatte, gerade dieser Feind, der damals schon ihm begegnete und oft begegnete, weil es heißt uns, dass, wird gesagt, dass der Feind verließ ihn eine Zeit lang. Und gerade hier kommt der Gedanke, ist nicht möglich, ist wirklich das, der einzigste Weg, den ich gehen muss, an das Kreuz. Merken wir, das ist die Versuchung da gewesen, irgendwie doch andere Weg zu gehen. Bleiben auf dem Wege des Vaters, bleiben in dem Willen des Vaters, aber doch einen leichteren Weg zu gehen. Aber sein Vater führt ihn direkt zum Kreuz. Sein Vater hat keinen anderen Weg für ihn vorbereitet. Sein Vater will, dass er diesen Weg gehen muss. Und deswegen betet Jesus und sagt zu ihm im Vers 42, Lukas 22, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Ich glaube, Jesus wäre froh gewesen, wenn der Vater wieder in seinem Willen einen anderen Weg gefunden hätte. Aber das war nicht sein Wille. Und Geschwister, deswegen ist es ganz wichtig in unserem Leben, in unserem alltäglichen, praktischen Leben, dass wir merken, dass wir es erkennen und verstehen, was ist der Wille meines Vaters? Was ist der Wille, den ich gehen muss? Vielleicht ist er wirklich so ein wie der Weg zum Kreuz. Vielleicht gefällt er mir gar nicht. Aber Geschwister, und der Versuchen wird in diesem Augenblick hier dastehen und er wird uns einen klaren und schönen Weg schon mal vorzeigen und sagen, schau mal, aber wenn du so handeln würdest, wenn du anders gehen würdest, dann wird doch das dir viel leichter sein, Geschwister. Er wird uns so einen Weg zeigen, welchen wir auch für den Weg Gottes halten würden. Und doch kann das der Versucher sein. Doch kann das derjenige sein, der im Hintergedanken hat ein Ziel, einen falschen Weg zu gehen. Wir hatten vor 2 Wochen über den Weg Gottes gesprochen, Geschwister. Und es ist ganz wichtig, dass wir dann immer wieder erkennen. Und dazu gibt es auch Möglichkeiten, werden wir dazukommen. Was ist, Geschwister, wenn Jesus nicht gegangen wäre? Wenn er diese Stimme gehört hätte? Aber wir lesen, dass Jesus ging auf den Berg. Wisst ihr, ist es uns diese Begebenheit nicht nur als eine traurige Geschichte, die uns zu Herzen geht, gegeben. Natürlich ist es gut, wenn sie uns zu Herzen geht und wir uns versetzen in diese Lage, wenn wir das verstehen. Aber Geschwister, hier zeigt Jesus, was wir tun sollen, wenn wir vor einer Versuchung stehen mögen oder dass wir vor der Versuchung schon tun sollen. Und als sei es so, als er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg hinaus. Wisst ihr, Geschwister, das war sein Kämmerlein. Das war sein Kämmerlein und immer wieder lesen wir, dass Jesus ging auf den Ölberg. Hier ist eine Parallelstelle im Kapitel 21. Kapitel 21, Vers 37. Und er lehrte tagsüber im Tempel, nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht an dem Berg, der Ölberg genannt wird. Ich glaube, dass Jesus sehr gerne ging auf diesen Ort. Und hier unser Abschnitt fängt auch so an. Und er ging nach seiner Gewohnheit. Er ging in sein Kämmerlein. Geschwister, Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Und er wusste, dass der Feind wird ihn angreifen und in eine Versuchung führen wollen. Aber Geschwister, bevor das geschehen ist, bevor er einen Kampf mit dem Feind führen musste, bevor er einen Kampf in der Versuchung führen musste, ging ja er nach seiner Gewohnheit in sein Kämmerlein. Er ging dorthin, Geschwister, wo der Feind niemals hinkommen kann. Er ging dorthin, wo er allein mit Gott reden konnte. Geschwister, es ist uns eine gewaltige Hilfe, gewaltige Ermutigung, dass wir einen Ort haben, wo wir still vor Gott sein können. Wir einen Ort haben, wo wir wissen, da kommt der Feind nicht herein, weil da bin ich allein mit meinem Gott. Da bin ich allein vor meinem Gott und da kann ich mein Herz ausschütten. Wir können vielen Menschen unser Herz ausschütten. Wir können den Menschen erklären und unsere Lage schildern wollen. Wir würden auch viele offene Herzen finden. Wir werden auch ein Gehör finden und Mitleid und Mitgefühl. Aber Geschwister, bei den Menschen werden wir nie das finden, was wir im Kämmerlein bei Gott finden. Wir werden nie das empfinden. Wir werden nicht diesen Trost. Natürlich werden wir getröstet und uns ist es wohl, dass allein uns jemand zuhört. Geschwister, wir können in eine Lebenslage sein, wo wir keinen Ausweg haben. Wir können in eine Lage hineinkommen und wir wissen, das bleibt so, das kann man nicht ändern. Und doch, Geschwister, ist es wichtig, dass wir nicht in dieser Zeit, in die wir hineingekommen sind, auf andere Gedanken kommen, dass wir dahin gehen, wo wir mit Gott reden können. Und Geschwister, da kam Jesus an den Ölberg, wo er gewohnt war. Es war seine Gewohnheit. Und darum merken Geschwister, welche Gewohnheiten haben wir? Welche Gewohnheiten darf ein Kind Gottes haben, außer vielen anderen, dahin gehen, wo er ganz allein, wo der Versucher gar nicht dahin kommen kann und wir allein mit Gott sein können. Und hier heißt es, er fiel auf die Erde. Ja, es steht im anderen Evangelium, dass er fiel auf die Erde, Geschwister. Er fiel auf diese Erde, die ihn eigentlich nicht wollte. Und betete zu Gott. Und was betete er? Nimm, wenn du willst, nimm deinen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und als es heißt, Jesus gebetet hatte, kam er zurück. Er nahm mit sich, ja, hier ist nicht beschrieben, aber Matthäus schreibt, dass er nahm mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei nahm er mit sich und mit diesen drei wollte er eigentlich beten. Er wollte, dass sie einfach mit ihm mit dabei sind. Er wollte nicht allein sein, weil er doch ein Mensch gewesen ist, Geschwister. Er ging, wir lesen das in Matthäus. Ja, in Matthäus 26. Ich lese Vers 37. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und fing an, zu trauen und zu verzagen. Da sagte Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sagte zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und so weiter. Geschwister, Jesus wollte eine Gemeinschaft auch mit den Jüngern haben. Und als er gekommen ist, natürlich, es heißt, er ging ein Stück weg von ihnen, er ging einen Steinwurf weit weg und betete. Und als er kommt und er findet sie schlafend. Und Geschwister, das tut ihm weh. Das tut ihm weh und er spricht zu ihnen, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Geschwister, wir wollen miteinander beten. Jesus zeigt uns einen Weg, wie wir uns von der Versuchung bewahren können. Jesus zeigt uns einen Weg hier in dieser Begebenheit, wie wir heute als Kinder Gottes von der Versuchung bewahrt werden können, weil er sagte zu ihnen, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Er spricht schon jetzt nicht mehr von sich, obwohl es ihm auch sehr schlimm gewesen und sehr bange vom Herzen. Aber er spricht, betet auch ihr. Weil Jesus wusste, dass es schwache Menschen sind. Jesus wusste, was ihnen noch bevorsteht. Und darum sagte er ihnen, bevor das kam noch. Und die Versuchung kam ganz schnell. Ganz nah war sie dran vor der Versuchung, dass sie solle wachen und beten, damit er ihnen helfen kann. Und der Herr sagt uns, dass wir sollen beten für, damit wir in Versuchung nicht fallen. Und Geschwister, eine Versuchung lauert auf jeder Ecke. Petrus wusste jetzt auch nicht in diesem Moment, dass die Versuchung so nah ist, dass er unterliegen würde bald. Das wusste er auch nicht. Und Geschwister, heute sucht der Feind und wartet auf jeden Menschen, der Gott dient. Und es kann uns vielleicht gar nicht so bewusst sein, wie viel wir heute den Versuchungen ausgesetzt sind. Aber Jesus sagt zu ihnen, er sagt zu uns auch, wacht und betet, damit ihr nicht in die Versuchung fallt. Er will sagen, dass eine Möglichkeit besteht, nicht in die Versuchung hineinzukommen. Und doch, wenn der Versucher kommt, damit man bewahrt bleibt und nicht fallen möchte. Kann der Herr eine Gemeinde von einer Versuchung bewahren? In Offenbarung lesen wir ein kurzer Hinweis, als Jesus zu der Gemeinde zu Philadelphia spricht, Offenbarung 3, gibt er auch ein sehr gutes Zeugnis der Gemeinde. Und weil die Gemeinde so gewesen ist, dann gibt er ihnen eine Verheißung, Vers 10. Weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, will ich auch dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich habe das von einer anderen Übersetzung mir aufgeschrieben. Und hier wird das so ausgedrückt. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich die zu dir halten und dich bewahren, wenn große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast, lass dich niemand und deinen Siegenskranz bringen. Und hier sagt Jesus, hier sagt Gott damals zu der Gemeinde, aber Geschwister, hier sagt er eine Ursache, hier sagt er auch, nennt er auch eine Bedienung, warum oder wann er kann bewahren, dass er ganze Gemeinde bewahren kann und dass er, weil du dich gehalten hast, an mein Wort, weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast. Geschwister, es war ihnen immer so, dass der Herr ja kommen wird. Sie haben gewartet auf den Herrn. Und Geschwister, wenn wir auf Besuch warten, sind wir doch bereit in Empfangen. Besonders heute, wo wir möchten alles so, dass alles aufs Kleinste doch gut sein soll mögen und ganz schön und genau und nicht zu spät, Geschwister, dann warten wir. Aber Geschwister, der Herr sah, dass sie lebt. Es war ihr Leben, das war der Leben der Gemeinde zu Philadelphia, warten auf den Herrn. Und in dem Warten haben sie sich gehalten an das Wort. Sie haben das nicht versäumt, sie haben nicht andere Wege gesucht. Sie haben in allen Dingen probiert, alles zu erfüllen, was der Herr ihnen sagt. Und dann sagt der Herr zu ihnen, es kommt eine Zeit, die hereinbricht über die ganze Welt, eine Zeit der Verführung. Und in dieser Zeit will ich dich bewahren, weil du bis jetzt mir treu gewesen bist, weil du bis jetzt mir gehorsam geblieben bist, weil du bis jetzt dich gehalten hast an mir. Du hast dich an mir gehalten und hast nicht nachgelassen. Und Geschwister, mehr als heute war die Welt noch nicht verführerisch als heute. Mehr Einfluss auf die Menschen hat der Feind noch nie gehabt wie heute. Er spricht von einer Zeit, die hereinbrechen wird. Und die ist schon lange da, Geschwister. In dieser Zeit leben wir, in der die Verführung so groß ist, dass man die Verführung nicht einmal gleich merken kann und man kann hineingeraten. Und darum bittet Jesus, dass man wachen soll. Er sagt zu den Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde warten? Und Geschwister, können wir nicht Die Zeit, die uns gegeben ist, noch wachen. Wir wissen nicht, wann der Herr für mich kommt und für dich. Wir wissen nicht, wie lange noch wir auf der Erde sein würden. Wir müssen nicht warten, dass irgendwann wird es noch schlimmer auf der Erde. Und dann muss ich standhaft bleiben. Heute. Heute ist die Zeit, in der wir stehen müssen. Heute ist die Zeit, in der wir nicht fallen sind oder schon gefallen wären. Heute ist die Zeit, wo wir stehen müssen, bleiben. Und das will der Herr sagen. Und Geschwister, Herr warnt auch in diesen Worten, dass wir auch selbst nicht in eine Versuchung hineinkommen. Wisst ihr, manchmal können wir durch unser Wissen und Können oder großes Verständnis, was wir haben mögen heute, auf das etwas auch bauen. Wir können auch selbst da hinein steuern, dann wir in eine Versuchung hineinkommen, von der wir kaum rauskommen können. Wir können in eine Versuchung hineinkommen und Geschwister, möge Gott Gnade einem Menschen schenken, dass er von dieser Versuchung dann heil herauskommt. Es liegt an uns. Warum war die Gemeinde in Philadelphia so schön? Warum konnte so ein Segen über sie ausgesprochen werden? Wenn wir das sprechen als Gemeinde, aber sie bestand ja aus einzelnen Seelen, aus einzelnen Geschwistern, große, kleine, junge und alte. Und Geschwister, sie waren so, sie sind gestanden vor Gott, sie lebte ein Leben mit Gott, sie waren treu, das waren einfache, treue Kinder Gottes. Man muss nicht von etwas Besonderes sein wollen und irgendwie ein Gefühl haben, man muss den Glauben weiß wie zeigen wie. Aber Geschwister, man muss ein einfaches, treues Kind Gottes sein und dann wird der Herr uns bewahren. Dann wird der Herr uns helfen, wo wir sein werden. Er wird uns führen, er wird uns nicht fallen lassen. Wisst ihr, ein Gebet, das habe ich schon oft gebeten und gesagt, Herr, lasse mich jetzt nicht fallen, halte mich fest jetzt. Jetzt ist mir schwer, ich kann nicht mehr. Und Geschwister, mehr müssen wir nicht sagen. Der Herr weiß ja, was uns bedrängt. Der Herr weiß ja, was auf unserer Seele ist. Er weiß ja schon, was morgen über uns kommen wird. Und er will uns helfen, aber er sagt, geh an deinen gewohnten Platz, da wo du gewohnt bist. Und möge Gott uns schenken, jedem Einzelnen einen Platz, wo wir gewohnt sind hinzugehen, wo wir allein mit Gott, wo kein Lärm, kein Geräusch hinkommt, dass wir allein mit Gott beten können. Und er wird uns helfen, er wird uns beistehen. Und ich will noch enden mit einem Wort, welches Apostel Paulus zu den Korinther sagte. Ihr kennt das alles. Wisst ihr, als ich mich so vorbereitet habe, dachte ich, naja, es ist ja alles doch bekannt. Alle wissen das alles schon und vielleicht hat man schon ein paar Mal über das gesprochen. Und doch lag es mir auf dem Herzen, über diesen Gedanken zu sprechen, weil ich selbst stehe in einer Zeit, wo der Feind losgelassen ist auf die Menschheit und kann tun, was er will. In 1. Korinther 10, redet Apostel Paulus zu ihnen. Es wäre viel zu lesen, vielleicht dass das verbunden irgendwie wäre. Da spricht Jesus, spricht Apostel Paulus über das Volk Israel. Wie sie gegangen sind, wie Gott an ihnen kein Wohlgefallen hatte, obwohl sie alle haben von einer Wolke gehabt, und sie haben alle das gleiche Manna gegessen und doch hat Gott an vielen kein Wohlgefallen. Und dann Vers 11, das alles aber widerfuhr jenen als Beispiel. Es ist aber uns zur Warnung geschrieben, für die das Ende der Welt gekommen ist. Darum, wer meint, dass er steht, dass er sehe zu, dass er nicht fällt. Geschwister, auch ein Wort, welches zeigt uns, dass wir in einer tiefen Demut bleiben sollen. Ich glaube sogar, dass wir könnten einander unsere Niederlagen sagen, auch wenn wir in einer Versuchung stehen. Wisst ihr, welche Auswirkung es hat. Wenn ich würde sagen, Geschwister, betet für mich, ich stehe in einer Versuchung, ich habe so einen Kampf. Es hilft ja den anderen, die dazuhören und die sagen, oh ja, ich kann ja auch dahin kommen, es kann ja auch mit mir passieren. Und dann beten wir ja zusammen füreinander. Wir müssen nicht in eine Lage hineinkommen, dass wir denken, ja, es ist nicht gut, wenn ich jetzt sage, dann meinen die anderen, ich bin schwach geworden. Geschwister, das ist falsch. Wir können ruhig sagen, dass wir Fehler machen. Wir können ruhig vor allem bekennen, dass ich habe einen Fehler gemacht. Das segnet der Herr. Da will der Herr auch helfen, wenn wir das Wort sagt, so bekennt einander, ja, dass wir offen sind, damit der Herr uns allen damit helfen kann. Und er sagt hier, wer meint, der steht, dass er zu, dass er nicht fällt. Es hat euch noch keine Versuchung betroffen, als nur menschliche. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werden, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Welch eine Verheißung, Geschwister. Welch ein großes Wort, ein tröstendes Wort. Er sagt ja, bis jetzt seid ihr versucht nur von der Menschenseite. Und doch sagt er, Gott ist treu. Er hält sein Wort, weil Gott rein ist, weil Gott liebt die Menschen, weil Gott das Wohlwollen jeder Seele doch beabsichtigt. Darum sagt er, er ist so treu. Und er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen, über das, was wir überhaupt verkraften können, überstehen können, er wird nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist. Wenn wir das so lesen, können wir sagen, naja, dann muss er ja gar nichts machen. Gott ist treu und er wird mir helfen. Geschwister, die Voraussetzung ist immer, dass wir beten, dass Jesus sagte, wacht und betet, dass ihr nicht fallt. Der Herr sieht ja das alles. Und der Apostel Paulus sagt zu ihnen, ihr werdet nicht über euer Vermögen versucht. Und wenn es uns auch scheint, wenn mir erscheint, dass ich kann nicht mehr, dann kann ich doch mit der Hilfe Gottes, dann kann ich doch mit der Hilfe des Herrn sie bestehen. Und er sagt, aber der Herr wird diese Versuchung so weit hinausführen, wie wir uns gar nicht vorstellen können, dass diese Versuchung wir lernen würden. Es wird uns eine Schule, manche Schule können wir durchgehen in eine Versuchung und lernen, damit wir das zweite Mal nicht hineinfallen. Und der Herr wird uns bewahren, Geschwister. Er sagt, damit ihr es ertragen könnt. Das heißt, in keine Versuchung müssen wir unterliegen. In keine Versuchung müssen wir fallen. Weil der Herr wird uns helfen, aber wir sollen treu sein dem Herrn. Wir sollen ihn an ihm sich halten, wir sollen bei ihm suchen, nicht bei der ganzen Menschheit suchen, sie werden uns nicht helfen, sondern bei Gott werden wir die Hilfe haben. Wir haben vorhin das Lied gesungen und da ist mir aufgefallen, im Chor heißt es so, in ihm sind wir Sieger, so ertönt es wieder. Geschwister, wenn wir in einer Versuchung stehen bleiben, dann haben wir gesiegt. Dann haben wir Sieg errungen. Einen großen Sieg gegen den Feind. Gegen den Feind meiner Seele habe ich dann einen Sieg errungen. Aber mit wem? In ihm heißt es. Nur mit Christus, nur mit Gott können wir siegen. Und der Herr schenke es mir, der Herr schenke uns alle, dass wir in dieser Zeit, die uns noch bevorsteht, in einer Versuchung stehen bleiben können. Der Herr segne uns alle. Amen.